Walter und Nani Schwenninger. Mosquera eigentlich ursprünglich, und das ist ja eigentlich auch das Spannende, ein Ehepaar, das so sehr mit Tübingen und mit Peru verbunden ist, aber ganz wenige Leute wissen, glaube ich, wie es dazu kam, dass ihr euch kennengelernt habt.
Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, und ich kann nur Werbung machen für die Bahn. Ich bin nämlich in Cusco eingestiegen, in die Eisenbahn, 4000 Meter Höhe, und da habe ich die Frau meines Lebens gefunden.
Wie hast du das damals erlebt? Du kommst eigentlich aus Lima und warst dann aber auch in den Bergen.
Ich komme aus Lima, ich habe Ferien gehabt und deswegen bin ich nach Cusco gegangen. Und ja, und da wollte ich einfach meine Ferien haben. No? Und dann bin ich in dem Zug eingestiegen. Im Grunde genommen eine von den wenigen Züge, die wir in Peru haben. Das ist von Cusco nach Puno, wo die Titicacasee ist. Und dann habe ich gesehen, das war eine Gruppe von Touristen. Ja? Und dann habe ich diese Gruppe einfach, das war in unserem Waggon. Und eine hat immer mit den Peruanern gesprochen. Und das war ein großer Mann mit so einem Poncho, mit langen Haaren und mit einem Bart.
Und das war Walter Schwenninger.
Das war Walter Schwenninger.
Das war 1982, war das nicht genau die gefährliche Zeit in Peru, als der interne Krieg getobt hat?
Noch nicht, weil 1980 ist Sendero Luminoso, leuchtende Fahrt, in Untergrund gegangen, und das war die ersten zwei Jahre, das war schon sehr gefährlich in Ayacucho, wo alles angefangen hat. Aber das war sehr lokalisiert in Ayacucho. Für die arme Bauern und Bäuerinnen dort war sehr, sehr gefährlich, dort zu sein. Aber in dieser Zeit könnte man nach Cusco gehen, und das war in dieser Zeit nicht problematisch. Zwei Jahre später schon.
Dann war es im ganzen Land. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du nach Deutschland gegangen bist?
Aber ich Walter kennengelernt habe.
Ja. Ging das dann ganz schnell? Bist du dann sofort mitgeflogen?
Nein. Nee. Ich habe ihn dort gesehen in den Zug. Dann drei Tage waren wir zusammen, dann in Puno und dann zwei Tage in Lima. Und dann musste Walter wieder zurück. Und ich bin in Lima geblieben. Aber er hat mir immer angerufen und dann auch Briefe geschrieben, und dann bin ich im Dezember hierher gekommen, und Walter besser kennenzulernen und auch zu wissen, wie das hier das Leben ist. Ja, und ja, das war gut, dass ich im Dezember gekommen bin, weil das war schon der Schock von Anfang an. Ich wusste Bescheid, wie hier ist. Aber auf der anderen Seite, Tübingen hat mir sehr gut gefallen, weil das war so mit Schnee und so wie in einem Märchen wirklich. Das war wirklich schön. Und danach waren so interessante Zeiten auch, weil der Walter war der Kandidat von den Grünen, 83.
Mhm. Du dachtest, das wäre Gemeinderat, aber das war Bundestag. Und bis er das mal verstanden hat, dass das ein großer Unterschied ist,
ja, ich habe kein Wort,
das hat ein
Deutsch
paar Monate gedauert.
Ne? Und auch nie verstanden.
Aber eine aufregende Zeit auf jeden Fall dann mit eben der ersten Wahl der Grünen auch in den Bundestag. Auch sehr aufregend.
Das war eine sehr aufregende Zeit, und sie hat es als Zeitzeugin alles miterlebt, obwohl sie nicht Deutsch konnte. Ja? Mhm. Und sie musste es mal alles schriftlich fixieren, was so die ersten Monate, die sie mit dabei war. Denn sie ist ja dann wieder nach Hause gefahren und hat dann dieses ganze Experiment Bundestag nur teilweise mitgekriegt, als sie nach einem Jahr wiedergekommen ist. Ne? Und ich durfte mit einer offiziellen Reise nach Peru. Das war günstig, weil ich im Entwicklungshilfeausschuss war, also AWZ, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und ich bin nach Peru offiziell gefahren und habe dort das schlimme Hegetepeque-Staudammprojekt angeguckt. Und wie also da weiter ausgebaut. Ne? Diese Freundschaft, die da entstanden ist mit Miguel Azcueta, dem Bürgermeister. Und so habe ich die Chance gehabt, also Peru als ein wichtiges Thema in den Bundestag einzubringen. bei der NATO-Nachrüstungsdoppelbeschlussdebatte, ein furchtbares Wort, da habe ich also zu Peru gesprochen und habe den Bischof Calderón von Puno zitiert, der geklagt hat, dass sie so mit dem Hunger zu kämpfen haben und bei uns hat man Geld für so lebensvernichtende Atomwaffen, die wahnsinnig viel Energie und Geld verschlingen. Und solche Sachen durfte ich also im Bundestag sagen und war damit Vermittler zwischen der Dritten Welt und dem, was in Bonn damals entschieden wurde.
Aber es war noch nicht immer dein Schwerpunktthema Dritte Welt gleich Peru.
Nein, ich komme von der Dritten Weltarbeit. Also Nigeria war für mich das wichtigste Land. Da war ich ein Jahr lang als Entwicklungshelfer, Sport- und Jugendarbeit und habe den Nigeria-Krieg kennengelernt und deutsche Waffen dort gesehen und bin dann praktisch in die Friedensschiene hineingekommen über die Problematisierung der Heckler- und Koch-Gewehre, die ich dort fotografiert habe im Kriegsgebiet. Und habe das dann auch später in den Bundestag reingetragen. Und da bin ich eigentlich auch jetzt noch dran, weil man sieht solche Gewehre auch jetzt noch in Afrika und sonst in, bei irgendwelchen Konflikten in Kinderhänden. Und so bin ich also, ich habe zwei Kontinente praktisch immer zusammengekriegt. Afrika, wo ich lange Zeit also gelebt habe und Anti-Apartheidsarbeit auch gemacht habe, weil das ja für den ganzen Kontinent wichtig war, und Lateinamerika.
Das hat sich dann eben das Private mit dem Beruflichen dann vermischen können.
Ja, Gott sei Dank, weil wenn ich das selber hätte bezahlen könnte, die Telefonate, die ich von meinem Abgeordnetenbüro mit meiner heißgeliebten Nanne geführt hätte, und da war ich froh, dass das nicht der G10-Ausschuss damals zum Thema gemacht hat, dann hätte die Bild-Zeitung einiges zu schreiben gehabt.
Menschenrechtsverletzungen in Peru im internen Krieg sind von beiden Seiten begangen worden. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen erklären, dass das der leuchtende Pfad war, was das genau war und wie der Staat dann reagiert hat drauf.
Ja, das war so, dass in Ayacucho, habe ich schon erwähnt, da heißt, ist eine Stadt in Zentralanden, Südzentralanden von Peru und Ayacucho bedeutet in Quechua, das ist ein Quechua-Wort und bedeutet der Ort des Todes. Ja? Und dort war eine sehr vernachlässige Gegend mit vielen armen Bauern und Bäuerinnen, die sind hauptsächlich die Leute, die arbeiten auf dem Feld. Und dort war eine Universität, die Universität von Huamanga, und die Leute, die danach nach Sendero gegründet haben, waren dort Lehrer, Dozenten. Und eine davon war Abimael Guzmán, der danach der Chef der Kopf von Sendero Luminoso. Und die haben an die Universität diese Ideologie verbreitet, an die jungen Leute. Und das war sehr, sehr von oben auch Scherarke organisiert. Er war der, die haben immer gesagt, die vierte Schwerte nach Marx, Lenin, Mao und Guzmán. Ja, und die wollten nicht nur die Revolution in Peru machen, sondern die Weltrevolution. Und die waren sehr grausam, weil die haben die wollten die Leute zwingen, mit denen zusammenzuarbeiten, und wenn die Leute nicht mitgemacht haben, sind umgebracht worden.
Ja, und der Staat hat dann auch grausam reagiert. Da gibt es ein berühmtes Zitat von einem General, Cisleros heißt er, wenn wir 60 Bauern umbringen, dann sind mindestens 3 Senderistas, also 3 Leute vom leuchtenden Pfad drunter. Und so wurde dann auch gehandelt. Also auch die Armee hat Menschen umgebracht und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich solche Bilder habe aufnehmen können von Heckler und Koch, und das ist das einzige kleine Erfolgserlebnis, das ich in Bonn hatte, dass wenigstens nach 2 Jahren Problematisierung beschlossen wurde, keine G3-Gewehre mehr nach Peru zu schicken. eine kleine Hilfe, denn die kriegen dann von woanders her die Waffen. Aber immerhin, man hat ein bisschen was erreicht. Ne? Und die Armee hat also die Leute verschwinden lassen. Die Armee hat die Leute gefoltert. Die Armee hat auch Massaker verübt. Ja, aber das Schlimmste ist eigentlich verschwinden lassen. Ne? Und deswegen gibt es die Angehörigen der Verschwundenen heute noch. Die habe ich erst neulich, als wir diese Veranstaltung letztes Jahr, in diesem Jahr hatten, gesehen. Die Angelika, die ihren Sohn verloren hat in Ayacucho, die Sprecherin dieser Frau der Angehörigen. Und die suchen heute noch. Die gehen heute noch mit ihren Namensschildern von ihren Söhnen und suchen und sagen, donde están? Wo sind sie? Und jetzt muss man sagen, dass die Wahrheitskommission, die also 3 Jahre lang effektiv gearbeitet hat, von 2001 bis 2004 dass es ganz wichtig war, dass dieses Werk entstanden ist. Und unsere Freunde und Freundinnen sind damit da drin in dieser Wahrheitskommission. Mhm. Und der Präsident ist Salomon Lerner, der in Deutschland studiert hat. Der ist der Rektor, ehemaliger Rektor der Katholischen Universität. Und die haben also durch ihre Methoden der Aufarbeitung der ganzen Gewalttaten von Sendero und von der Armee Wichtiges geleistet in Peru. Und die Veröffentlichung dieses Berichts 2004, gerade in Ayacucho, wurde der Bericht von dem damaligen Staatspräsident Toledo, der gar nicht so schlecht war im Vergleich zu Alan Garcia, dem Volk offiziell überreicht. Und in diesem Bericht sind alle Menschenrechtsverletzungen aufgezählt. Und das würdest du am besten sagen, wie viel und was für welche?
Das sind die Wahrheitskommission hat zusammen mit den Menschenrechtsorganisationen sehr eng gearbeitet. Es gibt eine Koordination von allen Menschenrechtsgruppen in Peru und die haben etwas ganz Besonderes gemacht, und das waren die öffentlichen Anhörungen. Und die öffentlichen Anhörungen kommen die Familienangehörige, die Opfer der Gewalt, und die geben die Zeugenaussage. Und das haben die in verschiedenen Regionen gemacht, in verschiedenen Orten, wo Menschenrechtsverletzungen passiert sind. Und das war etwas, das ganz Peru auch die Augen geöffnet hat. Weil 70% der Opfer sind ganz einfache Bauern und Bäuerinnen, hauptsächlich Quechua-Sprechende. Das heißt, unsere Leute in Peru sind umgebracht worden, haben so gelitten und sind gefoltert. Und die Leute in Lima, die haben das nicht wahrgenommen. Ja, erst als die Wahrheitskommission diese Grautaten an die Licht gebracht hat, mit den Aussagen, Zeugenaussagen von den Leuten, haben die das erst realisiert. Und das war eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die die gehabt haben. Das ist nach dem Bericht ist festgestellt worden, dass fast 70.000 Menschen Opfer der Gewalt gestorben sind als Opfer der Gewalt und mehr als 7.000 Verschwundene. Das ist noch nicht alles abgeschlossen, weil viele Leute in die Dörfer, die haben keine Papiere, die sind auch nicht irgendwo eingeschrieben worden, so, die haben keine Geburtsurkunde. Ja, und jetzt geht weiter so, es gibt so Kampagnen, wo steht zum Beispiel, wo sind sie, und die schreiben Namen oder Fotos von den Leuten, und zu wissen, ja, sind diese Leute verschwunden, wo sind die, und das geht jetzt weiter, die ganze Arbeit.
Der Peru AK, der von Tübingen aus Partnerschaft mit Peru und speziell mit Villa El Salvador organisiert. Wo hat das seinen Ursprung genommen? Auch hängt sehr mit eurer persönlichen Beziehung zusammen, aber das hat sich ja erweitert, auch über eure Person hinaus. Wie hat das seinen Anfang genommen?
Ja, interessanterweise mit dieser Internationalen Menschenrechtskommission in Ayacucho, da waren auch Programmpunkte in Villa El Salvador mit vorgesehen. Wir haben also nicht bloß in unserem Bericht niedergeschrieben, die Opfer von im Hochland durch Sendero Luminoso und die Militärs, sondern wir haben auch die Vernachlässigung des Staates bei den Pueblos Jóvenes als Menschenrechtsverletzung benannt und haben also Villa El Salvador als Modell genommen und eben aufgezeigt, dass der Staat am Anfang nur Straßen und Lichter hier gelegt hat und alles andere mussten die mutigen Leute von Villa El Salvador sich erkämpfen durch Initiative von unten, durch Demonstrationen, sodass sie Strom gekriegt haben, Wasser und Geld für das, was sie aufgebaut haben, Schulen und Gemeinschaftszentren und Gesundheitszentren und 500.000 Bäume gepflanzt. Also Menschenrechtsverletzungen kann ein Staat begehen durch schlimme Folter und so weiter, aber auch durch strukturelle, ungerechte Gewalt. Und das haben wir in Villa El Salvador insofern als Menschen geflohen von anderen Gegenden von Peru aus Armutsgründen, aber auch aus Sicherheitsgründen in die Elendsviertel von Lima. Und Villa El Salvador hat es nun geschafft, durch viel Eigeninitiative innerhalb von 37 Jahren eine schöne Oase zu werden. Ne? Mit vielem Grün, mit viel Schulen, mit viel Plätzen, mit Fußballplätzen, Volleyballplätzen. Und man merkt, da ist sehr viel Leben. Und für die, die also Geld verdienen müssen, dort wurden auch Arbeitsplätze geschaffen in dem Industriepark, wo also 14.000 Menschen produzieren in 7 verschiedenen Bereichen von Lebensmitteln bis Eisenwaren. Und wenn man da samstagvormittags hingeht, dann ist dort ein Gewühle und ein Umsatz, da wird sich also der Herr HGV hier in Tübingen wirklich freuen und danach sehnen. Und so haben wir also in Villa El Salvador die Menschenrechtsverletzungen gegen die strukturelle Gewalt immer im Auge gehabt. Mhm. Und
da müssen wir auch sagen, dass diese ganze Partnerschaftsbeziehung angefangen hat, weil der Michel Azcueta hier war. Villa El Salvador ist eine entstanden über eine Landbesetzung, aber dann haben die mit viel, was Walter erzählt hat, mit viel Selbstorganisation ihre Stadt geplant. Und eine Person, die auch sehr wichtig war, war Michel Azcueta. Er ist Lehrer. Und es gab eine Gruppe von Lehrern, die gesagt haben, wir wollen nicht nur über die Revolution sprechen, sondern wir wollen mit den Menschen zusammenleben. Und die sind auch von Anfang an in Villa El Salvador gewesen. Und die haben immer diese Motto gehabt, Friede durch Gerechtigkeit, durch soziale Gerechtigkeit. Und als Walter im Bundestag war, das war eine Gruppe von Bürgermeistern von Lima, sind eingeladen worden nach Deutschland. Und eine davon war Michel Azcueta. Genau. No? Und der ist hier zuerst mal dann
nach Tübingen gekommen. Und so ist die Partnerschaftsidee aufgekommen. Er hat nämlich dann gleich im Rathaus von Tübingen gesagt, das wäre doch schön, wenn wir eine Partnerschaft machen könnten. Und der Eugen Schmidt, dem war das gar nicht so recht, weil er fühlte sich überfahren. Und da wusste ich, hoppla, wir müssen das anders angehen und da müssen wir noch viel tun. Och, und das hat noch 23 Jahre gedauert, bis wir das durchgebracht haben. So viele Hausaufgaben haben wir in Tübingen machen müssen im Gemeinderat, bis wir dann eine Mehrheit gehabt haben, dass es sinnvoll wäre, mit dem wirklichen Süden auch eine Partnerschaft zu haben. Mhm. Als das feststand, war klar, und durch die Reisen, die wir gemacht haben mit der Volkshochschule, da gab es dann für den Gemeinderat gab's dann eine Mehrheit und das hat uns gefreut.
Was war da letztendlich das ausschlaggebende Argument, dass man eine offizielle Partnerschaft eingegangen ist?
Ich glaube, als wir gesagt haben, dass die Reisekosten von jedem selber bezahlt werden können, da sprangen dann alle über diese Leiste. Und das ist jetzt auch eine Krux, weil wir merken, dass es gut wäre, wenn es diesen Beschluss in dieser Form nicht gäbe. Und wenn also so wie bei den anderen neuen Partnerschaften offizielle Reisen gemacht werden würden, die auch vom Gemeinderat bezahlt werden würden. So ist es nicht. Wir müssen also unsere Reisekosten weiterhin selbst bezahlen und auch jeder, der vom Gemeinderat dorthin geht. Und darüber muss man auch nochmal drüber diskutieren, weil das geht nicht. Das ist ja eine Art Diskriminierung der Menschen in der dritten Welt, die sowieso schwer haben. Und zu einer Partnerschaft gehört auch, dass man sich auch so richtig sieht, nicht bloß per E-Mail und per Ausstellung und per Themen, die man gemeinsam bearbeitet hat, wie zum Beispiel das Thema Wasser. Das haben wir dort als Projekt gemacht im Unterricht. Da waren Nanni und ich dort und haben da eine Woche unterrichtet, einen kleinen Film gemacht und so.
Mit EPIZ zusammen.
Mit dem EPIZ, mit diesem Zentrum für Entwicklungspolitik. Ja.
Pädagogisches Informationszentrum.
Ja, mach's nicht so kompliziert. Und mit denen zusammen haben wir also ein Projekt gemacht mit der Schule Fee Alegria, Partnerschaftsschule. Und das ging dann weiter. Wir haben dann auch Meerschweinchen und Enten und Hühner als Projekt genommen, plus Schulgarten und vor allen Dingen für eine Schulmensa. Und da wird also Salat und Kräuter für die Schulmensa für 500 Schüler, die täglich hier essen. Von den 2000 Schülern müssen 500 mit einem Essen versorgt werden. So schlecht ist die Ernährungssituation dort. Und das ist immerhin ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der dritten Welt.
Wir müssen auch sagen, dass die Schulpartnerschaft auch sehr wichtig ist bei dieser Partnerschaftsarbeit zwischen Biesauer und Tübingen. Weil das die läuft seit jetzt in, ich glaube, so 14 Jahren oder 15 Jahren. Und das ist ständig auch dieser Austausch von die machen Poster, die haben jetzt auch schreiben die E-Mails, dass die auch sich austauschen nämlich auf Themen, wie ist mein Leben hier, wie ist das Leben dort in Biesauer. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil was wir wollen ist, dass auch die Leute hier in Thüringen erfahren, wie leben die Leute in Biesauer. Und als Beispiel auch zu zeigen, wie die Situation von einem Land der sogenannten dritte Welt ist.
Aber ein großes Problem ist ja wahrscheinlich auch die Entfernung, dass man den persönlichen Austausch pflegen kann. Leute von hier können sich das eher nochmal leisten, diese Reise hierher zu machen, dorthin zu machen. Wie schafft man das, dass man Leute aus Villa El Salvador auch hierher bekommt?
Ja, wir sind da im Gespräch mit dem weltwärts Freiwilligendienst des BMZ und den gibt es seit 2 Jahren. Und innerhalb dieses Programmes sind jetzt auch 2 Leute von Tübingen dort. Die haben sich aber über das Zentrum in Bielefeld, da gibt es ein Welthaus, früher hieß es Dritte Welthaus, sind die ausgebildet worden, Abiturienten, und die sind dort jetzt und sind seit 3 Monaten dort, erleben alles mit und schreiben jetzt die ersten Berichte. Und jetzt sind wir dabei zu fragen, ob die Stadt nicht selber auch Entsendeorganisation sein will. Dann brauchen die Leute nicht extra nach Bielefeld fahren und wir würden das hier auch machen, weil wir zu Peru, denke ich, schon qualifiziert sind, die Vorbereitung für Freiwillige zu machen. Und das klemmt jetzt hier aus irgendeinem Grund. Das wollen wir auch mal mit der Stadt wieder besprechen, warum der Antrag noch nicht gestellt ist. Denn es wäre jetzt Zeit, für die nächsten Jahre das zu machen. Und wir wären da durchaus bereit. Ich vermute, dass die Stadt es deswegen noch nicht gemacht hat, weil sie wieder denkt, dass das Geld kostet. Und da hat sie auch recht. Wenn man also Freiwillige dorthin schickt, wir denken 10 pro Jahr, dann muss man da auch einen administrativen Aufwand betreiben. Aber eine Stadt, die so viel globales Denken, lokales Handeln immer hinausposaunt, die dürfte sich hier nicht lumpen lassen und hätte schon längst jetzt also diesen Antrag beim BMZ stellen müssen. Denn wir wären bereit, wir hätten das Wissen und wir wissen auch, dass es für die nächsten Jahre freiwillige Leute gibt, die übrigens Spanisch können müssen, sonst werden sie gar nicht genommen und die sich verpflichten, auch zuvor und danach zu diesem Thema oder zu diesem Projekt, in dem sie arbeiten, auch was zu tun. Und das halten wir für eine ganz saubere Sache. Und die Berichte, die wir bis jetzt gelesen haben, müssen schnell ins Schwäbische Tagblatt, weil die sind gut. Und da lernen andere Leute viel und da kommen die künftigen Freiwilligen auch dann drauf. Das könnte ich ja auch machen.
Ja, und vielleicht gibt es ein Reverse-Programm. Das ist auch bei Wellwärts gibt es, die überlegen sich, ob nicht ein Reverse-Programm gibt, dass auch junge Leute von El Salvador hierher kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere, im Hinblick auf die Leute, die hier waren, von Villa, da hat der Peruaca selber die Leute eingeladen, auch in Zusammenarbeit mit zum Beispiel mit anderen Partnerstädten von El Salvador, wie Rezé, haben wir eine Delegation von Jugendlichen hier gehabt. Oder in Zusammenarbeit mit der Informationsstelle Peru haben wir auch zum Beispiel Ernesto Ríos von El Salvador, der für partizipative Haushalte verantwortlich ist. Und so haben wir immer versucht, die Leute hierher einzuladen, wenn die sowieso hier in Europa waren oder mit anderen Organisationen zusammen.
Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen diesen zwei Vereinen, die sich mit dem Thema Peru und mit Villa El Salvador beschäftigen?
Ja, das war die bürokratische Hürde, die man uns zugemutet hat, weil wir wären auch mit Peruaca weitergekommen. Aber wenn man solche Reisen, Austauschreisen zum Beispiel absetzen will, ja, dann braucht man einen eingetragenen Verein. Und die Gemeinnützigkeit. Und die haben wir dann auch bekommen. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Und das ist also mehr formal. Aber inhaltlich ist das eigentlich dasselbe. Wir wollen also in beiden Organisationen wollen wir die entwicklungspolitischen Themen nach vorne bringen. Einmal eben bloß im Bereich Partnerschaft wie El Salvador. Aber beim Peru-Arbeitskreis haben wir dann die ganz anderen Themen, Menschenrechte in Peru, Abholzung, Überfischung, Raubbau, Goldabbau und Kupfer und so weiter, haben wir dann drin und die wollen wir durchaus weiter haben, denn die Partnerschaft haben wir eigentlich nur deswegen eingegangen, damit wir Leute festmachen können an einem Ort, mit dem wir weiter zusammenarbeiten wollen. Und weil wir eben über das kleine Beispiel Villa El Salvador, über das große, reiche und arme Land Peru informieren wollen und nicht bloß informieren, sondern auch vernetzen wollen. Wir machen also auch mit bei Raubbau in Ilo, war ich schon mal mit einer Delegation und haben beklagt, dass da so viele Emissionen aus den Schloten der Kupferminen in den Himmel gehen und die Kinder dort schlimme Bleiwerte im Blut haben und das Wasser für völlig falsche Sachen verwendet wird, statt als Trinkwasser. Und so wollen wir einfach die Themen in Peru nach vorne bringen. Ja. Und also Partnerschaftsverein und Peru-Arbeitskreis ergänzen sich gegenseitig.
Bei den Partnerschaftsvereinen wollen wir auch mehr verstärkt diese partnerschaftlichen Beziehungen mit El Salvador und mit seinen Organisationen auch vorantreiben, weitermachen. Ne? Und das ist, weil wir ja auch eine besondere Stadt ist, ja, die auch mit von selbstorganisierten Leuten, mit vielen Organisationen, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, dass die Leute hier in Tübingen lernen oder sehen, wie, obwohl die Situation so schwierig ist, obwohl so viele Probleme da sind, die Leute, wenn die das zusammen machen, dass die anpacken. Und diese Zeiten von Solidarität und Zusammenhalt wollen wir hier in die Öffentlichkeit auch bringen.
Und das sind Organisationen.
Die sind Organisationen.
Organisationen, also Fee Allegria habe ich genannt, diese Schule der Befreiungspädagogik nach Paulo Freire. Aber wir haben Altenzentrum, die Los Martinsitos, die kleinen Martins-Leute. Wir haben Fepo Moves und wir haben also die Frauenorganisation. Und wir haben vor allem das Kommunikationszentrum. Und das Kommunikationszentrum, das war praktisch so immer die Seele der Partnerschaftsarbeit. Und der Bürgermeister, also die Stadtverwaltung, sind praktisch dazugekommen. Und da muss man immer gucken, dass die in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Denn es kann auch vorkommen, dass mal ein blöder Bürgermeister hinkommt. So war das auch vor 20 Jahren. Und da haben wir dann die Partnerschaftsarbeit auf der offiziellen Ebene ruhen lassen und haben verstärkt mit den Organisationen zusammengearbeitet. Und das war wichtig. Und das fanden die Leute auch gut, dass wir weiter da mitgemacht haben. Und die haben nämlich von selber dann den Bürgermeister in die Wüste geschickt. Das war eine Leistung. Ja. Das sollen wir mal in Tübingen, das sollen wir mal hier in Deutschland nachmachen.
Das Centro de Comunicaciones, das hört sich ja sehr spannend an. Was ist es genau für ein Projekt? Was ist da alles Teil davon?
Das Centro de Comunicación?
Ja, wir können auch von unserer persönlichen Erfahrung auch erzählen. Als ich das erste Mal in Villa Salvador war, das war mit dir 1985. Das war ich zuerst mal in Villa 1985. Und existierte schon dieses Centro de Comunicación, aber das war viel kleiner als jetzt. Und die haben eine Art Zeitung gehabt. Gab es, da haben die ja so Zeitungen mit. Und die Idee von Centro de Comunicación ist, die Nachrichten von unten, von uns, von die Leute von Villa, für die Leute von Villa. Jetzt hat sich ausgebreitet und das ist für die ganze Cono Sur. Und Cono Sur sind 3 Millionen Menschen, können diese Sendung hören. Im Radio und jetzt gibt es auch ein Fernsehen und jetzt gibt es auch ein Fortbildungszentrum, die heißt Instituto Marilena Moyano und das müssen wir jetzt sagen, Marilena Moyano ist eine ganz wichtige Figur in Villa Salvador, die war die stellvertretende Vorsitzende, lange Jahre auch die Vorsitzende von der Frauenorganisation, eine sehr engagierte Frau und sie ist 1992 von Sendero umgebracht worden. Und dieses Zentrum Marilena Moyano jetzt bildet junge Leute vor, hauptsächlich in alles, was mit Computer ist, aber die haben darüber hinaus auch verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Ökologie auch und Soziales. Und das ist dieses Zentrum. Dann gibt es diese Radio und bei der Radio macht auch verschiedene Sendungen zusammen mit den Organisationen, mit den Schule Fe Alegría haben die auch eine Sendung und Leute zu alphabetisieren. Ja, hauptsächlich Frauen diejenigen, die nicht lesen und schreiben können und die machen dort Sendungen. Dann gibt es auch Menschenrechtssendungen in Radio Stereo Villa und für Jugendliche und es gibt auch eine Sendung, die von Kindern auch gemacht wird. Und es gibt eine Gruppe von Journalisten, von ganz jungen Leuten, die in Villa Salvador auch mobil immer hingehen und mit den Leuten Interviews machen und über die, was passiert ist.
Vergleichbar mit einem freien Radio.
Genau, genau. Ganz
und
ähnlich.
Wir strecken auch unsere Fühler aus, um da vielleicht ein Projekt mit dem Centro de Comunicaciones und mit Schülern auf die Beine zu stellen, dass wir hier im freien Radio dann eben auch Informationen über die Partnerstadt Villa El Salvador zu hören bekommt, regelmäßig.
Da wäre ganz toll. Da wäre schön.
Und das würde uns freuen, diese Zusammenarbeit. Denn wir haben jetzt einen Brief gekriegt von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollten nämlich ein Projekt im Zentrum für Kommunikation beantragen und Zuschuss für 30 Computer neueren Datums, weil die alten, die wir vor 5 Jahren geschickt haben, sind jetzt überholt, für die Ausbildung für 680 Schüler und für 20 Lehrer. Und es waren 30.000 Euro und bei 14.000 Eigenbeteiligung. Und es wurde abgelehnt ohne Gründe. Und das hat uns schon geärgert, ne, dass die Stiftung ohne Grund einfach sowas ablehnt, wo wir innerhalb von 2 Wochen dieses ganze Projekt zusammengestellt haben, telefoniert haben, den Antrag gemacht. Und dann kommt ein 4-Zeilen-Brief. Leider kann das Projekt nicht gefördert werden mit Mitteln von Baden-Württemberg. Da kriegt man also schon wieder einen Zorn. Und da weiß man, jetzt muss man wieder Hausaufgaben machen, wie schon von früher. Aber hoffentlich wird es nicht wieder 20 Jahre dauern.
Ja, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was sind sonst noch für Projekte geplant von eurer Seite, vom Partnerschaftsverein Villa El Salvador? Oder was stehen für Themen auf der Agenda?
Für 2010 haben wir als Partnerschaftsverein, aber auch weil wir als Peru-Gruppe, wir treffen uns auch einmal im Monat in Dritte Welt-Laden und dort können auch alle Leute mitmachen, die auch wollen. In die Partnerschaftsverein sind wir auch die Leute, die in Partnerschaft sind und hauptsächlich der Vorstand von die Partnerschaftsverein trifft sich immer regelmäßig und wir wollen das Thema Wasser. Haben Wasser in Villa El Salvador, aber auch Wasser in Peru. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für Villa, sondern auch für hier, für uns alle. Und das auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Schulen. Das ist auch etwas, wichtig wäre, auch mit den Stadtwerken.
Genau, wir wollen haben, dass eines Tages Leute von den Stadtwerken bezahlt mit Tickets vom Gemeinderat dorthin gehen und mithelfen in irgendeinem Projekt, dafür zu sorgen, dass die letzten 10% von den Menschen, immerhin sind es 400.000, die noch keinen Wasseranschluss haben, dass sie den bekommen. Denn Wasser ist die Grundlage des Lebens, so heißt der Titel von unserem Wasserfilm.